So, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal herzlich bedanken, weil oftmals sehe ich Gemeinden nicht mehr so im Gebet, wie ihr das gerade wart. Und das erfreut mich sehr, wenn da Gebet eine Gemeinde auch prägt am Sonntagmorgen und ihr euch frei seid, zusammenzustellen und zu beten und fast gar nicht aufhören wollt damit. Also vielen Dank dafür. Und ja, ich bin echt auch begeistert von Eugen, der hat mich eingeladen und fragte mich, kannst du dich beteiligen an einer Predigtreihe? Und ich bin dafür immer offen, weil ich liebe das, Predigten vorzubereiten. Und ich liebe das, wenn Gemeinden das auch wirklich zum Ziel haben, fortlaufend durch Bibeltexte zu predigen. Nur hat er mir dann gleich ein ganzes Kapitel gegeben. Wirklich. Ich hätte daraus 3 Predigten machen können und die wären alle vollwertig und hilfreich. Jetzt habe ich Material für 3 Predigten und muss ihnen eine predigen, meine fassen. Und möge Gott mir helfen. Ich bete nochmal. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und dass du zu uns reden willst durch diesen Brief an die Korinther. Und ich bete, Herr, hilf mir, dieses Wort auszulegen. Amen. Also, der erste Korintherbrief ist ja geschrieben an Menschen, die in einer ganz anderen Kultur lebten. Und jedes Mal machen wir eigentlich so eine Zeitreise in eine Gemeindesituation, die völlig anders ist von der, die wir haben. Aber wenn ihr genau hingehört habt in den letzten Wochen, dann habt ihr bemerkt, wie Paulus hineinspricht in eine konkrete Situation und vor allen Dingen Fehlentwicklungen, falsche Einstellungen, die eine Gemeinde damals ausmachte, nämlich die Gemeinde in Korinth. Und wir könnten so verurteilend auf diese Gemeinde schauen und denken, ach, was haben die überhaupt für einen Mist gebaut damals? Der eine hing dem an, der andere dem an. Aber ich frage mich, wie es wohl wäre, wenn Paulus eine Analyse unserer Gemeinde oder der Gemeindesituation in unserer Zeit anstellen würde. Was würde er sagen über die Entwicklungen in unserer Zeit? Ich meine, ihr seid jetzt nicht so eine moderne Gemeinde, wo es immer nur cool und angemessen und relevant sein muss und die Band muss absolut geniale Rockmusik spielen und das muss wie ein Konzert sein. Und die Botschaft, die muss auf jeden Fall angepasst sein, dass der Hörer auf keinen Fall angestoßen wird durch das, was er hört. Und ich frage mich, wie würde Paulus darüber denken? Aber wir müssen nicht nur auf die modernen Gemeinden schauen, sondern auch der normale Christ in unserer Zeit. Der lebt ja ein Leben, das sich kaum unterscheidet von dem der Menschen um ihn herum. Da ist das Leben auf der Arbeit, der Umgang mit den Kollegen, dann nach Hause gehen, mit der Familie sein. Da sind noch Freizeitaktivitäten, Hobbys und dann ist da der Sonntagbesuch. Und man kann kaum erkennen, dass wir eigentlich Christen sind. Und ich hoffe, dass das bei euch jetzt nicht so ist. Aber oftmals sehe ich da, dass auch wir zwar einem Herrn folgen, aber trotzdem dann gar nicht so leben. Und dann schauen wir uns auch die Leiter in unserer Zeit an. Das ist vielleicht auch jetzt hier nicht. Oder Eugen, hast du einen Instagram-Account mit 10.000 Follower? Nein. Aber das ist oftmals auch prägend in unserer Zeit. Pastoren, die sogenannt Influencer werden, Tausende von Follower haben, berühmt werden, Podcasts machen, Bücher schreiben, viel Geld verdienen. Und irgendwie passt das überhaupt nicht zu dem, was Paulus heute im Blick auf diesen Text in 1. Korinther 4 über echte geistliche Leiter sagt. Wir müssen uns heute Morgen fragen, wie verstehen wir echte geistliche Leiterschaft, die sich orientiert am Beispiel der Leiterschaft von Paulus. Und das werden wir lernen. Und ihr habt mir einen Arbeitstitel gegeben und der war so präzise gut, dass ich den übernommen habe. Einfach so, wie echte geistliche Leiter dienen. Und wir finden in dem Kapitel 4 3 Abschnitte und es sind 3 unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Und ich möchte kurz nochmal zusammenfassen, was wir in den letzten Wochen gehört haben, was Paulus gelehrt hat in den ersten Kapiteln. Ich könnte hier auch mal eine kleine Lernkontrolle machen. Habt ihr auch gut aufgepasst? Mache ich jetzt nicht. Aber ihr könnt mal vielleicht auch in eure Erinnerung kramen. Was haben wir schon gehört? Nämlich Paulus hat auf jeden Fall in Kapitel 1 begonnen damit zu sagen, hey, Gemeinde in Korinth, ihr seid doch verrückt. Wieso zankt ihr euch, weil ihr unterschiedlichen Leitern anhängt? Da ist wirklich Parteiung. Und der eine hält den einen Leiter für besser als den anderen und es gibt einfach nur Streit. Und Paulus sagt, so kann das doch nicht sein. Und seine Antwort auf all die Herausforderungen, die es dort damals gab, ist immer wieder der Blick aufs Kreuz. Habt ihr da ein Kreuz? Da. Paulus wendet seinen Blick aufs Kreuz und sagt, Leute, wenn wir das Kreuz und die Botschaft vom Kreuz richtig verstanden haben, dann können wir uns nicht zanken wegen solchen Parteien in der Gemeinde, aber das prägte die Menschen damals in der Zeit. Die nahmen wirklich die Einflüsse aus ihrer Kultur und brachten sie in die Gemeinde. Und damals war es wichtig, dass Leiter rhetorisch brillant auftreten, dass sie sogenannt sich aufblähen und sagen, ich weiß am besten Bescheid, da ist dann die Erkenntnis. Und die Prinzipien der damaligen hellenistischen, griechischen Welt nahmen Einfluss in die Gemeinde und prägten das Denken der Gemeinde. Und Paulus sagt, nein! Und er versucht es auf den Kopf zu stellen. Die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. Und er sagt, die echte Weisheit guckt aufs Kreuz und schaut auf die Schwachheit im Kreuz. Und das versucht er ihnen beizubringen. Und in solch einem Verständnis will Paulus wirklich die Gemeinde zurückbringen, Christus, den Gekreuzigten zu erkennen und von daher alles andere zu definieren. Und das will er dann auch hier in Kapitel 4 nochmal neu, nachdem er schon in Kapitel 3 auch über die Rolle von Leitern gesprochen hat und woher eigentlich echtes geistliches Wachstum entsteht. Leiter haben ihre Aufgabe, aber am Ende ist es Gott. Am Ende ist Christus das Fundament von aller geistlichen Leiterschaft. Aber hier in Kapitel 4 möchte Paulus nochmal richtig der Gemeinde sagen, wie geistliche Leiter funktionieren. Und das ist natürlich zuallererst eine Botschaft an die Leiter der Gemeinde, aber natürlich auch an jeden Einzelnen, weil die Prinzipien, die lassen sich auch übertragen auf den einfachen Gläubigen. Und so, ich werde den Text immer nur lesen und dann auslegen, weil sonst kommen wir mit der Zeit nicht zurecht. Und ich habe mitgebracht die NGÜ, letzte Woche wurde die auch gepredigt, aber ich habe auch hier noch die Luther dabei. Und es ist immer so eine Spannung zwischen der Schönheit der vertrauten Luthersprache mit der Klarheit dieser neuen modernen Übertragung, aber manchmal verliert man so gewisse Begriffe. Aber ich lese mal erst hier den Vers aus dem NGÜ. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Also erstmal bis hierhin die Verse 1 und 2. Und in Luther heißt es, dafür halte man uns für Diener Gottes und für Haushalter der Gemeinde Gottes. Haushalter, oder man könnte auch einen anderen Begriff nehmen, nämlich den des Verwalters. Und hier haben wir gleich zwei klare Aussagen, wie geistliche Leiterschaft aussieht. Geistliche Leiter, die von Evangelium herkommen, sind dienende Leiter. Sie folgen treu dem Herrn Jesus und dem Gott, der sie berufen hat. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Haushalter sind. Und Haushalter, das war auch damals in der Kultur ein gängiger Begriff. Wir kennen das heute gar nicht mehr so. Aber ein verantwortlicher, fähiger Sklave im Haus eines Herrn war mit der Verantwortung betraut, das Vermögen und das Gut eines Herrn zu verwalten. Und wir kennen aus dem Alten Testament einen berühmten Haushalter. Wer war das? Josef. Und der war damit vertraut, das Haus von Potiphar und alles, was er hatte, zu verwalten. Nichts, was er hatte, gehörte ihm selber, aber er konnte das kostbare Gut, sollte das kostbare Gut treu verwalten. Und das ist hier gemeint, dass wir solche Leiter sein müssen. Und hier heißt es, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist. Und ich sage euch gleich, dass Verkündigung eines Geheimnisses ist nicht irgendetwas Mysteriöses, das wir niemandem erzählen dürfen und von dem niemand weiß, das hat ja das Geheimnis so eigentlich in sich, sondern hier ist das Geheimnis schon offenbart, das von ewigen Zeiten verborgen war, so sagt es Paulus und Epheser, aber jetzt ist es frei und sichtbar für alle offensichtlich. Und dieses Geheimnis des Evangeliums von Jesus Christus, von einem Gott, der seinen Sohn in diese Welt sendet, als König, der ein Diener wird, der stirbt am Kreuz, der aufersteht aus den Toten und der Vergebung von Sünden möglich macht für jeden, der daran glaubt. Dieses Geheimnis sollen geistliche Leiter in der Gemeinde verwalten und betreuen. Und deswegen danke auch für die Beschreibung. Wichtig, der Fokus aufs Evangelium muss sein. Und ich sag euch, was der Eugen mir da vorgelegt hat, zeigt, der geistliche Leiter ist er in diesem Sinne. Und von daher, das möchte ich klar sagen. Und ich habe auch hier ein Buch, das mir geholfen hat in der Vorbereitung, The Cross and Christian Ministry. Und das behandelt super die Lektionen aus diesen ersten Kapiteln. Und dort sagt D.A. Carson treffend, ein Diener Christi zu sein, bedeutet dazu verpflichtet zu sein, das Evangelium in Wort und Vorbild voranzubringen. Das Evangelium des gekreuzigten Messias, das ist absolut grundlegend. Es gibt keine gültige christliche Leiterschaft, die nicht im Einklang mit diesem Auftrag steht. Und ich sag euch, es gibt so oft christliche Leiter, die das nicht mehr im Blick haben. Und es gibt so viele Gemeinden, wo Pastoren nicht mehr das Evangelium predigen. Ich wollte mal Teil von einer Gemeinde werden und wir hatten Mühe gehabt, weil wir hörten die Predigten vom verantwortlichen Pastor an Weihnachten und an Ostern und wir merkten, der predigt nicht das Evangelium. Der ist also so genannt nicht der Haushalter, der treu das verwaltet, was Gott ihm gegeben hat. Und dann gingen wir hin und sagten dann der Gemeindeleitung, wir haben Mühe damit. Das kam nicht so gut an. Ich hätte es mir anders gewünscht. Aber wir lernen hier als erstes diese Antwort, wie echte geistliche Leiter dienen. Sie dienen treu dem Herrn mit Fokus auf das Evangelium. Das ist das alles Entscheidende und das muss immer wieder neu in den Gottesdiensten, in der Verkündigung zum Ausdruck kommen, aber natürlich auch im Leben des Leiters. Er kann nicht nur predigen vom Evangelium, sondern er muss es auch leben. Zum Beispiel, wenn ein Leiter das Evangelium predigt, dann muss er auch die Kraft zum Beispiel aufbringen, dass wenn er mal Schwieriges erlebt oder wenn er Kritik empfängt, dass er diese Kritik auch erträgt, weil er weiß, das Evangelium sagt mir, ich bin angenommen bei Gott, egal was man mir an Verletzungen antut, egal wie sehr man mich auch verleumdet, bei meinem Herrn bin ich gerecht gesprochen. Das ist dann für den Leiter nicht nur predigen, sondern auch leben. Aber Paulus macht dann weiter in Vers 3 und wir merken hier jetzt schon, was ihn eigentlich beschäftigt hat mit der Gemeinde. Nämlich, was sagt er dort? Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt. Wahrscheinlich hatte er gehört, die Gemeinde hatte ein Urteil gefällt, der Paulus so und so. Wahrscheinlich hat man ihn verurteilt, weil er nicht so rhetorisch begabt war. Aber hier sagt er, ist mir egal, sondern oder irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Das ist hier wichtig. Paulus sagt, ich kümmere mich nicht darum, was andere Menschen von mir denken. Und ich sage euch ehrlich, ich bin da voll bei ihm. Mir ist das auch sowas von egal. Und ich frage mich, wie um alles in der Welt kann ein Leiter sich hinstellen, beauftragt vom Herrn dieser Welt und dann Angst haben vor dem, was die Gemeinde über ihn denkt. Wenn ich diese Botschaft jetzt so bringe, wenn ich dieses Wort jetzt so auslege, dann kriege ich Kritik, dann gehen Leute aus der Gemeinde, dann werde ich auf jeden Fall an den Pranger gestellt. Paulus sagt, mir egal, was ihr über mich denkt. Und so müssen Leiter denken. Leiter können niemals menschengefällig hingehen und sagen, wir müssen aufpassen, was die Leute sagen. Sondern man muss immer treu entsprechend dem handeln, wie es Gott einem gesagt hat. Und Paulus sagt hier, es ist mir egal, weil das einzigste Urteil, was ich brauche, und das ist nämlich Vers 4, könnt ihr es lesen, ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Das heißt, Paulus schaut auf sich und sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe, aber er sagt auch gleichzeitig, auch meine eigene Wahrnehmung oder mein eigenes Urteil über mein Verhalten ist noch nicht Urteil genug, weil der Herr prüft die Motive. Er erkennt, ob mein Urteil über mich richtig ist oder nicht. Und deswegen hier dann weiter, Vers 5. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen. Alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt. Und er wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Also Paulus erkennt, es ist überhaupt nicht dran, für die Gemeinde damals ein Urteil zu sprechen. Und hier kommen natürlich auch Fragen auf. Wie bitte? Wenn ein Pastor wirklich schlecht predigt, wenn ein Pastor falsch predigt, dürfen wir da nicht sagen, Moment mal, Pastor, das geht so nicht. Nein, auf keinen Fall. Es ist eine Spannung natürlich zwischen beurteilen und richten und natürlich, jetzt ich Eugen, tut mir leid, dass ich dich immer hier als Leiter herauspicke. Natürlich muss Eugen am Ende gerade stehen vor seinem Herrn, wie er die Gemeinde leitet. Aber er kann nicht hinstellen und sagen, was wollt ihr von mir? Paulus hat gesagt, ihr dürft meinen Dienst überhaupt nicht in Frage stellen. So können wir das nicht verstehen. Ja? Aber es geht hier natürlich noch viel schichtiger. Und ihr merkt, ich könnte eigentlich viel zu lange über diesen Text reden, aber ich muss ja noch viel weiter gehen. Von daher, ich sag's mal so, hier ist nochmal ein Zitat. Paulus' erste Schlussfolgerung ist einfach, christliche Leiter, die des Namens würdig sind, werden sich ständig darüber im Klaren sein, dass sie dem Herrn, der sie freigekauft hat, eine gesunde und hingebungsvolle Gefolgschaft schulden, und zwar nur dieser einen Person. Das ist das Wichtige. Und ich habe noch hier ein persönliches Beispiel. Mein Vater verstarb am 7. Mai, und wir planten dann eine Beerdigung und ich wollte die Predigt machen und jemand, der mir nahe stand aus meinem Familienkreis, sagte, Danny, mach die Beerdigung bloß nicht zu einer Evangelisation. Und dann sagte sie noch, die Menschen kommen nicht, um von Jesus zu hören. Und ich so, was? Wie bitte? Ich stehe da im Angesicht von meinem verstorbenen Vater und dem Sarg, wo er drin liegt, weiß mein Herr, hat mich beauftragt, eines Tages werde ich vor ihm stehen, um ein Urteil zu geben, was ich den Menschen erzählt habe. Und dann soll ich nicht treu dieses Geheimnis verwalten und es den Menschen predigen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Wenn ihr das wollt, müsst ihr euch einen anderen Prediger suchen. Naja, sie hat es dann abgeschwächt und sie war dann auch okay mit meiner Botschaft. Aber niemals im Himmel hätte ich mir jemand verbieten können, über das Evangelium zu predigen auf der Beerdigung von meinem Vater. Weil ich weiß, eines Tages werde ich vor Jesus stehen und dann nicht vor der Frau, die mir gesagt hat, bloß kein Evangelium. Naja, und jetzt muss man hier auf jeden Fall natürlich auch jeder persönlich für sich fragen, wie wichtig ist mir das Urteil von anderen Menschen? Und hier ist jeder mit hineingenommen, nicht nur die geistlichen Leiter, sondern jeder muss sich fragen, lebe ich menschengefällig und möchte ich, dass Menschen gut von mir denken oder lebe ich allein verantwortlich vor meinem Gott und handle ich, weil ich meine Überzeugungen habe und die vielleicht manchen Menschen nicht gefallen. Aber ich stehe zu ihnen, weil ich weiß, mein Gott ist mit mir. Und hier könnte man natürlich noch viel darüber reden. Wessen Urteil ist dir wichtiger? Das deines Herrn oder das deiner Mitmenschen? Und wir könnten hier weiterreden, aber wir machen mal weiter. Paulus macht dann hier weiter in Vers 6, den Vers 5 habe ich schon gelesen. Und in Vers 6 ist Paulus dann so: Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. Also Paulus bezieht sich auf seinen Dienst und sagt: Paulus, ich und Apollos, wir haben diese Vision von christlicher Leiterschaft, und er sagt, das schreibe ich, weil ich euch werben will. Und dann: an unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns in der Schrift gesetzt sind. Also jeder christliche Leiter hat Grenzen, die uns in der Schrift gesetzt sind. Und darüber dürfen wir nicht hinausgehen, aber das passiert trotzdem doch oftmals, dass wir viel mehr darstellen, als eigentlich die Bibel von uns verlangt. Und Paulus sagt: Nein, wir wollen nicht über die Grenzen hinausgehen, die die Bibel uns setzt. Und wir wollen aber auch nicht weniger sagen und Dinge vermeiden zu sagen, die die Bibel klar benennt. Und das ist immer die Herausforderung. Nicht zu weit und nicht zu wenig, sondern entsprechend der Schrift. Also, was war denn hier los in der Gemeinde? Da waren die Korinther, die waren bereit, manche geistliche Leiter abzuschreiben, weil sie lieber einen anderen Leiter, einem anderen Guru folgen wollten, und haben dem die Gefolgschaft geschenkt. Und Paulus sagt: Allein Gott steht die Gefolgschaft zu, und er will, dass sie das verstehen. Und deswegen, persönlicher Geschmack ist niemals hier, wie es heißt: Hey, geht nicht über das, was die Schrift sagt, hinaus, sondern lebt entsprechend der Schrift und handelt so. Aber machen wir mal weiter. In Vers 7 bespricht Paulus jetzt, was die Menschen damals auszeichnete, sondern sie waren arrogant und überheblich. Und deswegen fragt Paulus: Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Also der Vers erklärt sich eigentlich schon von selbst. Niemand kann sich für etwas rühmen, was er nicht selbst empfangen hat, was er nicht selbst geleistet hat. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Und deswegen gibt es niemals Grund, stolz zu sein. Schau mal, was ich für ein toller Kerl bin. Schau mal, was ich alles Tolles kann. Schau mal, was ich alles geleistet habe. Alles, was wir empfangen, kommt von Gott. Und Paulus möchte hier den Leitern zeigen, dass sie niemals arrogant daherkommen müssen. Und Paulus sagt: Ihr habt das Evangelium bekommen, und deswegen müsst ihr damit richtig umgehen. Und verurteilungssüchtige Menschen waren damals in der Gemeinde, aber das Evangelium zeigt, niemand kann verurteilungssüchtig bleiben, arrogant bleiben im Lichte vom Kreuz. Das ist ein Widerspruch in sich. Wie kann ein nachdenklicher Mensch, der wirklich reflektiert ist, arrogant sein? Und dann aber wendet Paulus seine Art, wie er Vers 8. Jetzt wird's richtig ironisch. Paulus sagt: Ihr aber seid ja schon satt. Ihr seid ja schon reich. Ihr sitzt bereits auf dem Thron, und das alles, ohne dass wir daran Anteil hätten. Was gäbe ich darum, ihr würdet tatsächlich schon regieren. Dann wären wir auch jetzt am Ziel und würden zusammen mit euch herrschen. Wow, also hier wählt Paulus jetzt einen Ton, der scharf ist, der rhetorisch völlig anders ist. Aber er will der Gemeinde durch diese Ironie zeigen: Leute, ihr seid ja völlig verwirrt im Kopf. Ihr denkt, ihr seid satt, ihr seid reich, ihr herrscht. Und er schreibt es so, wie wenn es so wäre, aber das ist die Ironie. Sie sind es nicht. Das ist ja gerade die Täuschung. Ihr denkt, ihr habt alles, aber ihr seid leer. So sagt es auch Jesus im Sendschreiben: du denkst, du bist reich, aber du hast gar nichts. Und diese Ironie, die versucht er ihnen vor Augen zu führen. Und das war damals das Denken der Menschen: reich, gebildet, intelligent, herrschend. Und Paulus sagt: Indem ihr so denkt, zeigt ihr, dass ihr überhaupt noch nichts verstanden habt. Sie suchten keinen geistlichen Reichtum, sie waren eigentlich total arm. Und wenn er sagt, ihr habt eure Herrschaft angetreten, spricht er hier nicht über den Status der Korinther, sondern über ihre Wahrnehmung, die aber gar nicht der Realität entspricht. Und hier könnten wir noch einiges darüber reden, aber um der Zeit willen. Guck mal, Vers 9 dann ist jetzt aber dann der entscheidende Punkt. Paulus, in der Ironie, die er zeichnet, ihr denkt, ihr seid die Besten, schaut mal, wer wir sind. Hört mal diesen Kontrast. In Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen, wie er erniedrigender nicht sein könnte. Es ist, als wären wir zum Tod in der Arena verurteilt. Ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden, für Engel und Menschen. Also der totale Gegensatz. Nicht reich, satt, herrschend, sondern völlig verachtet, als die Letzten bezeichnet. Und das ist auch hier das Zweite, was wir hier lernen, wie geistliche, echte geistliche Leiter dienen. Sie dienen demütig und ertragen Verachtung und Leiden für Christus. Also Paulus benutzt hier indem er hier diesen Vers benutzt, nämlich wir sind zum Tod in der Arena verurteilt, ein Schauspiel für die ganze sichtbare Welt. Wahrscheinlich benutzt er hier die Bildsprache von einem triumphalen Prozession zurückkehrender römischer Legionen. Vorne sind die Herrschenden, die Militärs, danach die jüngeren Offiziere und hinter ihnen kommen dann die ganzen gefangenen Feinde. Sie bilden so die Schicht der niedrigsten Sklaven. Die Sklaven sind dann das Schlusslicht, die den Staub aller anderen schlucken, wohl wissend, dass sie für den Tod in der Arena bestimmt sind. Dort würden sie von den Gladiatoren niedergemetzelt oder einfach wilden Tieren zur Belustigung der Bevölkerung vorgeworfen. Und Paulus sagt, so sehen wir uns. So sind wir geachtet. Und da merken wir, das passt nicht so zu den modernen Influencer-Pastoren und wie berühmt sie sind, wenn Paulus sich so beschreibt, als zum Schauspiel dahingegeben. Und dieses Wort, das hier als Schauspiel benutzt wird, davon kommt heute unser Wort Theater, Theatron. Wir sind ein Schauspiel, wir sind verachtet. Und es geht dann aber weiter auch im nächsten Vers, in Vers 10. Wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Und das finde ich auch schön in der Luther. Dort heißt es denn, wir sind Narren. Um Christi willen. Der hat das schon mal gehört. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Euch ehrt man, während man uns verachtet. Und auch hier, das ist natürlich pure Ironie, die Paulus hier zum Ausdruck bringt. Nämlich, wenn die Korinther seinem Argument gefolgt sind, aus den ersten Kapiteln, dann wäre eigentlich klar, die eigentlichen Narren sind die Korinther selbst. Eben, weil sie die Dinge nicht so sehen, wie sie wirklich sind. Und Paulus und andere geistliche Leiter sind nur deshalb Narren, weil sie auf der Seite der Torheit des Kreuzes stehen. Sie sind nicht echte Narren, aber in den Augen der Welt, weil sie sich zum Kreuz halten, was ja eine Botschaft der Torheit ist, deswegen gelten sie in den Augen der Welt als dumm. Und die Korinther, weil sie das Evangelium aus dem Blick verloren haben, haben sie gedacht, sie sind weise und sie sind stark. Und Paulus und seine Apostelkollegen sind schwach, weil sie sich eins machen mit der Schwachheit Gottes, die durch das Kreuz proklamiert wird. Und wenn die Korinther hingegen geehrt werden, dann ist es eine von der Welt geschenkte Ehre und keine echte Ehre, die das Kreuz für töricht hält. Die einzigen Ehren, die die Korinther erhalten haben, basieren auf Selbstüberschätzung sowie auf dem zweifelhaften Applaus einer Welt, von der die Gläubigen eigentlich formell gelöst sein sollten. Und müssen die korinthischen Gläubigen also einen besseren Eindruck davon bekommen, was echte christliche Leiterschaft mit sich bringt? Ich denke, ja. Und deswegen sagt Paulus hier in Vers 11, spitzt es nochmal mehr zu, hat gerade schon erzählt, was sie erleiden, was sie dargestellt sind als Schauspiel. Und hier Vers 11, so bewegend für jeden, der ein bisschen mitfühlen kann. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um uns selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft, daran hat sich bis heute nichts geändert. Und ich lese diese Worte 2000 Jahre, nachdem dieser geliebte Paulus diese Worte schreibt, und mein Herz ist bewegt von diesem Mann, der alles bewegt hat, der alles gelitten hat für seinen Herrn. Und ich darf heute als Abschaum hier ehrenvoll diese Worte von diesem Ehrenmann auslegen. Ich fühle mich so unwürdig, diesen Mann hier und seine Worte zur Geltung kommen zu lassen. Paulus sagt hier, ich habe einen Herrn, dem ich folge. Und dieser Herr, wisst ihr, was über ihn gesagt wird in Jesaja 53? Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Und liebe Gemeinde, ich sag euch, wir folgen einem gekreuzigten Messias. Und deswegen gehört das, was Paulus hier beschreibt, auch zu unserer Identität. Und wir können nicht so tun, wie wenn das alles nicht passend wäre für uns. Paulus sagt das so. Und natürlich, in einer Welt, in der das christliche Weltbild und das christliche Verständnis immer mehr verloren geht und wo die Gemeinde immer mehr an den Rand gedrückt wird, desto mehr werden wir auch mit unserer Art zu leben immer mehr Unverständnis hervorbringen bei den Menschen. Paulus weiß aber auch, er will natürlich nicht sagen, guck mal, was ich leide, das müsst ihr alle auch mit mir leiden, aber er will trotzdem in den Gläubigen eine Bereitschaft oder ein Erkenntnis hervorrufen, dass das, was sie denken zu leben, nicht das richtige Christenleben ist, wie er es beschreibt. Und deswegen, die Botschaft kann man nicht stolz und überheblich verkündigen. Wir müssen täglich bereit sein, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und das hier würde auch wieder viel Platz sein für Anwendungen, nämlich zum Beispiel, wie sehr bist du bereit, ein Narr für Christus zu sein? Wie sehr bist du bereit, in deinem Arbeitsumfeld ein Mensch zu sein, den man für dumm achtet, weil er einem gekreuzigten Messias folgt? Und das kann einfach beginnen mit, hey, du betest vor dem Essen, sag mal, bist du bescheuert? Bist du bereit, vor dem Essen zu beten und deinen Arbeitskollegen zu zeigen, dass du an einen Gott glaubst, der dir das Essen gibt? Bist du bereit, über deinen Glauben zu sprechen mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden, auch im Blick auf die Möglichkeit, dass man dich verlacht? Meine Frage ist, bin ich bereit, mich zur Schau zu stellen im Internet und dann kommen die Kommentare und dann lacht man über mich, weil, was habe ich da wieder verzählt? Die Möglichkeiten, dass wir uns zu Narren machen, sind vielfältig und die Frage ist, sind wir bereit dazu? Wollen wir in den Fußstapfen von Paulus treten? Nicht, weil wir hungern und dürsten und kein Essen haben, aber wenigstens ein bisschen von der Schmach Christi auf uns zu nehmen. Auch war für mich die Herausforderung, als wir dann in die Mission gingen. 8 Jahre lebten wir in einem Bergdorf, fern und verlassen, wirklich kalt. Und das Leben war echt herausfordernd. In den Augen der Welt, was für eine Dummheit. Wie könnt ihr als Familie in ein Dorf ziehen, kleine Kinder, keine gute Schulbildung, keine gute Krankenversorgung und dort für Christus leben? Wie blöd. Oder auch heute Morgen fuhr ich hierher und in den Augen der Welt, es ist doch echt dumm. Wieso bleibe ich nicht zu Hause in meinem Bett liegen, frühstücke mit meiner Familie und mache mir einen chilligen Tag? Stattdessen stehe ich um 5.30 Uhr auf, fahre eine Stunde hier nach Bonn, um euch hier über etwas von Gott zu erzählen. In den Augen der Welt Dummheit, töricht. Aber in den Augen Gottes gibt es nichts Besseres. Und ich merke, wir müssen weitermachen. Und zwar, Paulus schreibt dann Vers 14 und sagt dann dort, ich schreibe euch diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen. Und eigentlich könnte man schon, ja, aber hast du doch eigentlich schon auch gemacht, ja. Aber trotzdem sagt er, ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Denn selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht 1000 Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Oh, wie schön. Ich hätte wünscht, ich hätte hier noch 20 Minuten Zeit, aber ich weiß, ich will ja nicht mehr als 40 Minuten predigen. Von daher, also hier ist Paulus, der erwähnt, ein Erzieher. Damals gab es in der hellenistischen Welt Familien, die hatten einen Erzieher installiert, einen Sklaven, der war betraut für die Kinder, um sie in die Schule zu führen, um ihnen weitere erzieherische Maßnahmen zugutekommen zu lassen. Und auch wenn es Tausende von solchen Erziehern gibt, gibt es nur einen Vater. Und so sehr ich auch mein Kind in die Obhut von Erziehern und Lehrern gebe, bin ich der einzigste echte Vater für meine 4 Kinder. Und das ist genauso auch im geistlichen Leben. Die geistliche Vaterschaft, die Paulus hier für sich beansprucht, daran kann niemand rütteln. Und das bewegt mich. Er hat diese Gemeinde gegründet, und er hat sie gezeugt, nicht weil er so toll ist, sondern durch das Evangelium. Er war also sogenannt Geburtshelfer. Meine Frau ist Hebamme und die weiß, was es bedeutet, zu helfen. Aber bei der Geburt selber hat meine Frau nichts zu tun, aber sie ist sogenannt Geburtshelfer. Und so ist Paulus auch eigentlich Vater, aber auch Geburtshelfer für diese Gemeinde. Aber das Entscheidende ist, durch das Evangelium ist das passiert. Und niemals könnte Paulus sagen, ich bin der tolle geistliche Superheld, der euch alle geboren habe. Nein, das Evangelium macht Menschen lebendig und ist die Kraft Gottes. Und was lernen wir hier für geistliche Leiter? Nämlich, sie dienen als väterliche Vorbilder und führen andere zu Christus. Und Paulus sagt hier, werdet meine Nachahmer oder folgt meinem Beispiel. Und das ist damals in der Kultur so gewesen, das, was der Vater macht, das macht auch der Sohn. Wenn der Vater Zimmermann war, dann wird der Sohn Zimmermann. Wenn der Vater Bäcker war, wird der Sohn Bäcker. Ich habe es meinem Vater auch nachgemacht. Er war Zerspannungsmechaniker und ich habe bei ihm die Ausbildung gemacht. Aber das ist heute verloren gegangen. Aber Paulus bleibt in dieser kulturellen Linie und sagt, hey, wie der Vater, so der Sohn. Und so müssen auch wir gucken, wie wir geistliche Vorbilder sein können für andere. Und als ich dann in Albanien einen Mann zum Glauben führte und ich so sein geistlicher Vater wurde, da freute ich mich so sehr, dass da endlich was aufbrach. Und wisst ihr was? Aber auf der anderen Seite erlebte ich dann genau das, was Paulus hier erlebt. Nämlich Frust und Enttäuschung mit den Gläubigen. Und mein gläubiges Kind damals, das wendete sich dann gegen mich, begann eine Beziehung mit einem Teamkollegen von mir. Und das war so enttäuschend für mich, dass ich echt am Boden zerstört war. Und ich konnte ein bisschen mitfühlen mit dem, was Paulus hier sagt. Aber ich möchte noch einmal ein Zitat mit uns mitgeben, in dem Paulus all diese Worte für uns hier so aufschreibt. Er erwartet von ihnen nicht, dass sie in genau derselben Weise leiden wie er, verlangt auch nicht, dass sie alle Apostel werden oder Gemeinden in fernen Ländern gründen. Was er jedoch von ihnen erwartet, ist, dass sie seine Werte nachahmen, seine Haltung gegenüber der Welt, seine Prioritäten und seine Wertschätzung der exklusiven Zentralität des Evangeliums des gekreuzigten Messias. Paulus hat das hochgehalten und will das auch für uns heute, dass wir ihm nachahmen in dieser Weise, dass wir fragen, wo können wir geistliche Vorbilder sein? Nicht nur in dem, wie wir reden, sondern auch in dem, wie wir leben. Und das wird nochmal deutlich in Vers 17. Wenn ich das gelesen habe, bin ich auch fertig. Um euch dabei zu helfen, nämlich in dieser Nachfolge zu leben, Paulus sein Beispiel umzusetzen, habe ich Timotheus zu euch geschickt. Und wir wissen von keinem anderen Stelle, wo dieser Vorgang beschrieben ist. Aber Timotheus geht nach Korinth, den ich liebe, als wäre er mein eigener Sohn und der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter ist in meinem Dienst für den Herrn. Er wird euch die Grundsätze in Erinnerung rufen, nach denen ich meinen Weg mit Jesus Christus gehe und ich überall in jeder Gemeinde lehre. Also nicht nur die Lehre, sondern auch das Beispiel von Paulus, wie er gelebt hat, seinen Weg mit Jesus. Und das muss immer zusammenkommen. Nicht nur Blabla, sondern auch, dass wir das, was wir reden, in unserem Alltag sichtbar widerspiegeln. Als Leiter sind wir da natürlich immer herausgefordert. Und in Vers 18 und 20 bis 20 bemerken wir nochmal, was war da los? Guck mal, einige von euch spielen sich groß auf, weil sie der Meinung sind, ich würde es nicht wagen, noch einmal persönlich zu euch zu kommen. Stellen uns mal vor, was haben die sich gedacht? Ah, der Paulus, soll der mal kommen? Ich glaube, der kommt eh nicht, das ist ein Feigling. Vergiss es, der kann doch eh nicht reden, der Schwächling. So haben die geredet über den. Das kann man hier so lesen. Und jetzt aber Paulus, Vers 19, doch ihr werdet sehen, wenn es dem Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtuer, dieser Aufgeblasenen, so heißt es im Lutherdeutsch, diese meinen, sie wären was Besseres. Dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Und das ist das Entscheidende. Reden kann man viel, aber wie lebt man dann tatsächlich seinen Glauben? Das ist der Unterschied. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Was ist euch lieber? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld? Und hier kommt das Kapitel zum Ende. Paulus kommt natürlich mit Gottes Kraft. Das war immer seine Botschaft. Und die Kraft Gottes liegt im Evangelium. Das wollte er seinen Lesern damals nahebringen. Das will er auch heute uns nahebringen. Geistliche Leiterschaft, die erkennen wir daran, dass sie treu dem Herrn und seinem Auftrag folgt, das Evangelium zu verteidigen. Und dass sie demütig dient und bereit ist, Verachtung und Leiden für Christus auf sich zu nehmen und dass sie aber dann auch als väterliche Vorbilder andere zu Christus führt. Lass mich nochmal beten. O Vater im Himmel, wir sind herausgefordert von dieser klaren Botschaft an geistliche Leiter in der Gemeinde und ich erbete jetzt für diese Gemeinde, dass hier geistliche Leiter treu mit dem umgehen, was du ihnen gegeben hast, nämlich das Evangelium bekannt zu machen durch Wort und Tat. Und ich bete, Herr, dass wir alle eine Bereitschaft haben, dir demütig zu folgen und auf uns zu nehmen, was es kostet, dem Herrn Jesus zu folgen, Herr. Und ich bete, dass wir auch väterliche Vorbilder sein können für andere, die noch nicht im Glauben sind und für solche, die noch am Anfang des Glaubens sind, Herr, dass diese Gemeinde hier aufgebaut werden kann durch diese Vision von echter geistlicher Leiterschaft. Amen.